NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler, schönen guten Abend. Deutschland braucht die Türkei für das Flüchtlingsabkommen. Aber die deutsch-türkischen Beziehungen sind seit der Armenien-Resolution des Bundestages extrem angespannt. Heute kam nun wieder etwas Bewegung in die Sache. Kleine diplomatische Formulierungen, die Entgegenkommen signalisieren sollen. Wir berichten gleich aus Berlin und Ankara. Und auch die EU bemüht sich um Entspannung. Das wollen wir kommentieren. Weitere Themen. Prozess um ein Sturmgewehr. Heckler und Koch gewinnt Rechtsstreit mit dem Verteidigungsministerium. Der BND verstößt massiv gegen deutsches Recht, kritisiert die Bundesdatenschutzbeauftragte. Irland will keine Milliardensteuernachzahlung von Apple, wehrt sich sogar vor Gericht dagegen. Und Bushido-CD bleibt auf dem Index. Sein Album Sonny Black ist jugendgefährdend, sagen die Richter. Mehr dazu am Ende der Sendung. Der Deutsche Bundestag hatte Anfang Juni die Vertreibung und Ermordung von 1,5 Millionen Armeniern vor 100 Jahren als Völkermord eingestuft und damit viele Türken massiv verärgert. Vor allem die Regierung in Ankara war empört. Als Reaktion wurde deutschen Abgeordneten der Besuch von Bundeswehrsoldaten in Incirlik verboten, was wiederum die Deutschen sehr ärgerte. Heute meldete nun der Spiegel, die Bundesregierung wolle sich von der Resolution distanzieren, sozusagen als Geste guten Willens an die Türkei. Das tat ihr Sprecher Seibert dann zwar nicht, aber er ließ ein kleines diplomatisches Schlupfloch. Daniel Pokraka berichtet aus Berlin.
Es klang sehr eindeutig, was Regierungssprecher Steffen Seibert über den Spiegelbericht sagte.
Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein.
Deutlicher kann ein Dementi kaum sein. Zumal auch Martin Schäfer, der Sprecher von Außenminister Steinmeier, klare Worte fand.
Herr Steinmeier stand, er steht und er wird zu der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages stehen. Er ist selber Abgeordneter des Deutschen Bundestages und von Distanzierung kann überhaupt keine Rede sein.
Also, viel Lärm um nichts? Nicht ganz. Denn Steinmeier selbst hätte den Spiegelbericht heute früh dementieren können, als er danach gefragt wurde. Er tat es nicht. Er hätte wie sein Sprecher sagen können, dass er hinter der Resolution steht. Er tat es nicht. Stattdessen wies er darauf hin, dass es viele Reibungsflächen mit der Türkei gebe und dass seine Aufgabe auch sei, solche Reibungsflächen zu verkleinern. Und weiter sagte Steinmeier, er rede mit der Türkei auch darüber, ob und inwieweit Resolutionen des Deutschen Bundestages bindend sind.
Dazu hat sich der Deutsche Bundestag immer wieder auch selbst geäußert. Erstens, der Deutsche Bundestag hat natürlich jedes Recht und die Freiheit, sich zu politischen Fragen zu äußern. Der Bundestag sagt aber auch selbst, dass nicht jeder Resolution eine rechtliche Bindungswirkung zukommt.
Und nach Überzeugung vieler Beobachter nimmt genau dieser Zusatz dem Dementi der Regierung die Eindeutigkeit. Die Resolution des Bundestags hat rechtlich keine Bindung. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In einem solchen Entschließungsantrag sagt der Bundestag seine Meinung, macht aber kein Gesetz und kann auch niemanden zu etwas zwingen. Aber nicht nur Steinmeier, auch der Regierungssprecher und die Kanzlerin selbst in einem RTL-Interview wurden nicht müde, die rechtliche Folgenlosigkeit der Resolution zu unterstreichen. Die Linke sprach deshalb von einer de facto Distanzierung und Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte:
Also ich sehe ja Chaos in der Bundesregierung und deswegen ist schwer zu erkennen, was das für eine Art von Distanzierung ist. Das werden wir erkennen, wenn wir wissen, wie die Bundesregierung handelt. Und da erwarte ich, dass die Bundesregierung Herrn Erdogan gegenüber sehr deutlich macht, dass das, was der Bundestag beschlossen hat, gilt. Der Völkermord an den Armeniern war ein solcher und nichts anderes.
Kaum vorstellbar, dass die Regierung das tun wird. Die Armenien-Resolution des Bundestags im Juni hatte die türkische Regierung derart verärgert, dass sie ihren Botschafter abzog. Außerdem verweigert sie deutschen Bundestagsabgeordneten seitdem den Besuch der deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt Incirlik nahe der syrischen Grenze. Ein großes Problem, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Eine öffentliche Distanzierung der Bundesregierung von der Armenien-Resolution hätte da Abhilfe schaffen können. Doch das Dementi der Regierung hat man auch in der Türkei gehört. Trotzdem zeigte sich das Auswärtige Amt heute zuversichtlich, dass Bundestagsabgeordnete die deutschen Soldaten in Incirlik bald besuchen können.
Diese beiden Punkte, Armenien-Resolution und Bundeswehr in Incirlik, werden auch in der Türkei diskutiert. Gunnar Köhne berichtet aus Ankara.
Vor allem regierungsnahe türkische Medien haben heute Morgen mit Genugtuung über Meldungen berichtet, dass sich die Bundesregierung von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages distanzieren wolle. Deutschland gibt nach, titelte etwa die Online-Ausgabe der regierungsnahen Zeitung Sabah und änderte die Schlagzeile auch nach den Dementis in Berlin zunächst nicht. Der frühere Leiter des Essener Zentrums für Türkei-Studien, Faruk Şen, lobte im Nachrichtensender CNN Türk die harte Haltung der türkischen Regierung.
Dies ist ein sehr großer Erfolg Tayyip Erdogans gegenüber Deutschland. Auch wenn es politisch nicht von großem Gewicht ist, wenn die Bundesregierung sich von einer verabschiedeten Resolution des Bundestags distanziert, so bedeutet das dennoch, dass die Bundesregierung diese Bundestagsentscheidung nicht anerkennt und die Forderungen der Türkei erfüllt.
Die Regierung in Ankara hat Bundestagsabgeordneten den Besuch der Bundeswehreinheiten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik bislang mit Verweis auf die Resolution des Bundestages verweigert, in dem der Völkermord an den Armeniern 1915 anerkannt wird. Immer wieder verlangten türkische Spitzenpolitiker eine Distanzierung der Bundesregierung von dem Beschluss. Faruk Şen vermutet, dass hinter den Diskussionen in Deutschland die strategische Bedeutung des südtürkischen Luftwaffenstützpunktes für den Kampf gegen den IS stehe.
Bekanntlich haben die Deutschen ja gedroht, ihre Einheiten von Incirlik nach Jordanien oder Zypern zu verlegen, wenn deutschen Bundestagsdelegationen ein Besuch auf der Flugbasis weiterhin verweigert werde. Allerdings hat Deutschland mittlerweile erkannt, dass die strategische Lage der Flugbasis Incirlik nicht mit einem der genannten anderen Standorte zu vergleichen ist. Deshalb ist diese Entwicklung aus meiner Sicht ein Erfolg der Türkei.
Kritische Stimmen zu den angeblichen Plänen der deutschen Bundesregierung gab es in der Türkei kaum. Nur die in Istanbul erscheinende armenische Wochenzeitung Agos stellte auf ihrer Internetseite die sorgenvolle Frage: Beugt sich Merkel der Incirlik-Erpressung?
Auch bei einem Treffen der EU-Außenminister in Bratislava stand das Verhältnis zur Türkei heute im Mittelpunkt der Gespräche. Wie soll es weitergehen? Wer macht den ersten Schritt zur Versöhnung? Oder soll man im Gegenteil mehr Druck ausüben? Die Meinungen gehen auseinander, berichtet Malte Pieper aus der slowakischen Hauptstadt.
Die Sonne brannte bereits über Bratislava, als Österreichs junger Außenminister aus seiner Limousine kletterte. Die Haare nach hinten gegelt, der Anzug perfekt sitzend, baute sich Sebastian Kurz vor der versammelten europäischen Presse auf und versuchte, wie schon in den vergangenen Wochen, die Linie vorzugeben. Schluss mit den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, klare Kante gegenüber Ankara.
Ich halte es für richtig, dass wir unsere Linie klar vertreten. Ich gehe nicht davon aus, dass derzeit neue Kapitel eröffnet werden sollen. Ich halte das auch für falsch und ich fühle mich in dieser Position nicht allein.
Sagt's und betritt mit einem Lächeln die Reduta, jenes klassizistische Gebäude aus den 20er Jahren, in dem die slowakische Philharmonie normalerweise ihre Konzerte gibt. Der jetzt aber die europäischen Außenminister ihr Stelldichein geben, um in entspannter Atmosphäre und ohne den Druck Beschlüsse produzieren zu müssen, die Weltlage durchgehen können. So zumindest der Plan. Doch schon mit der Ankunft des Gastgebers, des slowakischen Außenministers Miroslav Lajčák, wird klar, die harte Haltung Österreichs, sie findet nur wenige Freunde, selbst unter den nächsten Nachbarn. Die Türkei ist ein wichtiger Partner. Wir müssen jetzt erst einmal unter uns klären, was wollen wir eigentlich von und mit der Türkei. Und deshalb erwarte ich, dass wir am Ende dabei mithelfen, die Beziehungen wieder zu normalisieren. Ganz ähnlich im Ton Bundesaußenminister Steinmeier. Der kommt schließlich sogar verspätet hier in Bratislava an. Er war noch bis in den Vormittag damit beschäftigt, Berichte zu dementieren. Das Kabinett wolle sich von der umstrittenen Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren, also quasi vor Präsident Erdogan in die Knie gehen.
Selbstverständlich werden wir beurteilen müssen, wie die Türkei den Putschversuch aufarbeitet, wie sie mit den Verantwortlichen und vermeintlich Verantwortlichen umgeht. Und sicherlich werden wir anmahnen, dass bei der Aufarbeitung rechtsstaatliche Grundsätze zu beachten sind.
Aber man brauche eben auch die Türkei, nicht nur, weil sie verhindert, dass Flüchtlinge wieder in größerer Zahl nach Griechenland kommen, sondern auch bei der Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien, so Steinmeier. Und sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn mahnt.
Also ich glaube, wir sollten versuchen, auch hier Botschaften zu geben, dass wir dem Tauwetter eine Chance geben.
Trotzdem bleibt der Streit um die Visa-Liberalisierung. Ankara hat zuletzt ja gedroht, das Flüchtlingsabkommen aufzukündigen, wenn bis Oktober nicht eine Einigung erzielt werde. Ruhig Blut, mahnte inzwischen der einflussreiche Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, der CDU-Mann Elmar Brok. Auch in Ankara habe man inzwischen erkannt, dass man über kurz oder lang an seinen so heftig kritisierten Antiterrorgesetzen arbeiten müsse.
Jedenfalls ist eine Bereitschaft vorhanden, darüber zu reden. Und daran sehe ich eine Öffnung. Jedenfalls sollten wir uns jetzt nicht dadurch verdrießen lassen, dass in der Rhetorik immer wieder neue Dinge gesagt werden, übrigens auf beiden Seiten. Wir brauchen dringend eine Abrüstung in der Rhetorik auf beiden Seiten.
Ob das bereits funktioniert, können die 28 EU-Außenminister gleich morgen früh testen. Denn dann wird der türkische Europaminister Celik zum gemeinsamen Frühstück erwartet.
Die EU bemüht sich also um eine Entspannung des Verhältnisses zur Türkei. Richtig so, sagt Kai Küstner in seinem Kommentar.
Da sage noch einer, EU-Politiker seien beratungsresistente Sturköpfe. Derzeit ist sozusagen in Echtzeit zu beobachten, wie es in diesen Köpfen rattert und sich die Tonlage gegenüber der Türkei abmildert. Wie verwandelt kehren Menschen von Bosporus-Reisen zurück? Berichten davon, wie sehr sie die von Putschisten verursachten Raketeneinschläge im Parlament beeindruckt und erschreckt hätten. Dieselben Politiker, die Präsident Erdogan noch vor kurzem vorhielten, sich das Land unterwerfen oder eine Art Gegenputsch im Sinn zu haben, drücken sich nun gänzlich anders aus. Nun ist jede Rolle rückwärts, auch eine verbale, eine durchaus nicht ungefährliche Übung. Und die EU muss aufpassen, dass sie nun nicht ins andere Extrem verfällt und zu allem vielsagend schweigt, was Erdogan künftig an Alleinherrscherambitionen hegen könnte und dürfte. Aber grundsätzlich ist der Versuch der Beziehungspflege mit dem komplizierten Partner nicht nur richtig, sie ist unerlässlich, schon weil sie im europäischen Interesse ist. Was die Bundesregierung angeht, so liegt die einerseits derzeit also voll im Trend, wenn sie versucht, dem türkischen Präsidenten Erdogan entgegenzukommen. Andererseits ist es fast schon qualvoll mit anzuschauen, wie dilettantisch sie das mit Hilfe der Armenien-Resolution bewerkstelligen will. Der Bundestagsbeschluss, mit dem die Abgeordneten der Türkei vorwerfen, Anfang des 20. Jahrhunderts Völkermord begangen zu haben, sei nicht rechtsverbindlich für die Bundesregierung, sagt Merkel-Sprecher Steffen Seibert und versucht, im selben Atemzug abzustreiten, dass man sich damit von der Resolution distanziere. Das ist nun allerdings allzu durchschaubar. Natürlich will die Bundesregierung nun vermeiden, dass ihr das als Unterwerfungsgeste vor Erdogan ausgelegt wird. Zu offensichtlich ist aber der trickreiche Versuch, nachdem der Spiegel die Geschichte öffentlich gemacht hatte, irgendwie die Dinge doch noch zu retten und doch alle Seiten glücklich zu machen. Den türkischen Präsidenten und die kritische deutsche Öffentlichkeit. Wie sich Merkel und Co. aus dieser diplomatischen Verknotung wieder befreien wollen, wird interessant zu beobachten sein. Abgesehen davon steht eins außer Frage. Nicht nur die Bundesregierung, die ganze EU braucht die Türkei weiterhin als Partner. Um das festzustellen, genügt schon ein flüchtiger Blick auf die Landkarte. Ohne die Türkei wird sich die Flüchtlingskrise nicht bewältigen lassen. Und Frieden in Syrien erreicht man mit einem widerspenstigen Partner an der Türschwelle zu Asien auch nicht. Insofern ist die aus dem Wahlkampf geborene österreichische Idee, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei seien sofort zu stoppen, auch verheerend. Bricht man die Gespräche ab, bricht man damit auch alle Brücken ab und verliert damit jeglichen Einfluss auf die Regierung Erdogan. An wen soll der sich dann künftig wenden, wenn nicht an Russlands Präsident Putin? Insofern ist es nur richtig, dass die EU nun endlich tatkräftiger dem Eindruck entgegenzuwirken sucht, sie habe nach dem vereitelten Militärputsch nicht an der Seite ihres Partnerlandes gestanden. Bei der durchaus notwendigen Wiederannäherung müssen die Europäer nur aufpassen, dass sie Erdogan nicht gleich wieder allzu unkritisch, allzu sehr umarmen. Oder gar, noch schlimmer, vor ihm auf die Knie fallen.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Standardgewehr der Bundeswehr, das G36 von Heckler & Koch, wird derzeit ausgemustert. Experten hatten im vergangenen Jahr festgestellt, dass es unter bestimmten Bedingungen nicht präzise genug ist. Deshalb wird das G36 jetzt schrittweise durch ein neues Sturmgewehr ersetzt. Aber hat das Verteidigungsministerium einen Anspruch auf Schadenersatz? Das Landgericht Koblenz hat heute entschieden, nein. An den vertraglichen Anforderungen gibt es nichts auszusetzen. Jörg Seisseberg mit Reaktionen aus Berlin.
Die Verteidigungsministerin gibt sich kämpferisch. Über ihren Sprecher ließ Ursula von der Leyen ausrichten, sie werde angehen gegen das Urteil des Landgerichts Koblenz in Sachen Sturmgewehr G36.
Sollte das Gericht seine heutige Entscheidung auf dieselben wackeligen rechtlichen Argumente stützen, wie sie in der mündlichen Verhandlung vor der Sommerpause angeführt wurden, dann wird das zuständige Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung auch in Berufung gehen.
Weil das Gewehr angeblich nicht genau genug schießt, hat das Bundesamt für die Verteidigungsministerin Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller Heckler & Koch angemeldet und ist damit heute vor dem Landgericht Koblenz gescheitert. Von der Leyen bekommt vorerst kein Geld zurück, erläutert Gerichtssprecherin Susanne Dreier-Melzer.
Die Zivilkammer ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die gelieferten Gewehre den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, denen die technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr zugrunde lagen.
Für die Verteidigungsministerin geht es in diesem Streit um mehr als um die 4 Millionen Euro, die sie sich für die zuletzt gelieferten G36-Gewehre zurückholen könnte. Dahinter steht die Frage, ist das G36 wirklich ein Pannengewehr, wie von der Leyen behauptet? Oder hat das Ministerium geschlampt, weil es beim Hersteller Heckler & Koch nicht rechtzeitig Nachrüstungen für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen angefordert hat? Das heutige Urteil legt nahe, dass der schwarze Peter bei der Verteidigungsministerin liegt, weil die Bundeswehr bei der Bestellung nicht mitgeteilt hat, dass das Gewehr auch in Ländern mit hohen Temperaturschwankungen eingesetzt werden soll, wie zum Beispiel Afghanistan. Die Entscheidung des Gerichts, sagt die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger, sei eine Ohrfeige für von der Leyen, aber auch für ihren Amtsvorgänger Thomas de Maizière.
Es ist vor allem eine Quittung für eine falsche Politik der letzten Jahre, natürlich auch für Frau von der Leyen, aber auch für die Vorgängerbundesregierung. Das Urteil besagt eigentlich vor allem eins, nämlich, dass man nicht jahrelang so tun kann, als sei alles in Ordnung und dann am Ende des Tages mit Gewährleistungsansprüchen um die Ecke kommt.
Ein von der Verteidigungsministerin vor 3 Jahren in Auftrag gegebenes Gutachten hat nachgewiesen, dass bei Temperaturveränderungen von um die 30 Grad die Trefferquote des G36-Gewehrs nur 7% beträgt, also weniger als jeder 10. Schuss ein Treffer ist. Aufgrund dieses niederschmetternden Ergebnisses hatte sich von der Leyen entschlossen, die insgesamt fast 170.000 G36-Gewehre in der Bundeswehr auszumustern und neue zu beschaffen. Trotz des heutigen Urteils stellt sich der SPD-Verteidigungsexperte Arnold hinter die Entscheidung des Ministeriums, sich vom G36-Gewehr zu verabschieden. Es sei ein ganz normaler Vorgang.
Dass man angesichts der Veränderung der sicherheitspolitischen Lage, Soldaten müssen auch gelegentlich kämpfen, und angesichts der Veränderung der Materialtechnik, insbesondere im Kunststoffbereich, heute ein besseres Gewehr mit besserer Treffsicherheit auch unter schwierigen Bedingungen beschafft wird.
Unabhängig vom Urteil des Landgerichts Koblenz soll der millionenschwere Auftrag für neue Bundeswehrgewehre noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.
Es gibt erneut Kritik am Bundesnachrichtendienst. Der Auslandsgeheimdienst soll massiv gegen deutsches Recht verstoßen haben, sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte Vosshoff. In einem geheimen Gutachten, das Kollegen von NDR und WDR einsehen konnten, listet sie gravierende Mängel auf. Andreas Braun berichtet.
Massives Sammeln und Speichern von personenbezogenen Daten ohne Rechtsgrundlage. Weitergabe großer Datenmengen an den amerikanischen Nachrichtendienst NSA, ebenfalls gegen bestehendes Recht. Behinderung der Bundesdatenschutzbeauftragten bei der Kontrolle des BND. Die Vorwürfe der obersten Datenschützerin Deutschlands, Andrea Vosshoff, gegen den Bundesnachrichtendienst wiegen schwer. 30 Mal fällt in ihrem Gutachten zur Arbeit des Dienstes im bayerischen Bad Aibling der Begriff rechtswidrig. 12 offizielle Beanstandungen nach Bundesdatenschutzgesetz spricht Vosshoff darin aus. Bei allem Verständnis für die Aufgabe der Behörde kein haltbarer Zustand, kommentiert Konstantin von Notz von Bündnis 90 Die Grünen.
Es ist ganz wichtig, dass wir einen Bundesnachrichtendienst haben, und ich finde auch wichtig, dass er effektiv agiert, um terroristische Gefahren aufzuklären. Aber wir dürfen in einem Rechtsstaat gerade vor diesen Herausforderungen, die wir haben, nicht sagen, da darf man bei rechtlichen Fragen 5 Grad sein lassen, sondern wir müssen den Anspruch haben, dass eben auch ein Geheimdienst sich an Recht und Gesetz hält,
sagte er im Deutschlandfunk. Das wollte Andrea Vosshoff ihre Aufgabe entsprechend kontrollieren, und schon dabei gab es Probleme. Der BND habe ihre Kontrolle rechtswidrig mehrfach beschränkt, beklagt sie. Vor allem bei Informationen zur Zusammenarbeit mit der NSA gab es demnach wohl Probleme, und die war laut Gutachten recht intensiv. So hat der BND eine Software der NSA genutzt, mit der etwa der E-Mail-Verkehr, aber auch Kommunikation über soziale Netzwerke überwacht werden kann. Die gewonnenen Daten habe man zumindest in großem Umfang mit den Amerikanern geteilt. Laut Vosshoff ein Grundrechtsverstoß.
Wenn der Bundesnachrichtendienst als Bundesbehörde, er steht ja nicht außerhalb von Recht und Gesetz und des Staates, sich nicht an die Vorgaben hält, dann muss man tatsächlich auch darüber nachdenken, ob man ihm an einer oder anderen Stelle tatsächlich auch das Leben schwer macht, zum Beispiel die Mittel zurückstellt oder kürzt.
Fordert Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken. Außerdem pocht sie auf Konsequenzen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte dürfte nicht mehr an der Kontrolle des BND gehindert werden. Außerdem müsse das Kanzleramt in Zukunft genauer hinschauen, was der Nachrichtendienst tut und ob er sich innerhalb seiner rechtlichen Befugnisse bewegt. Auf Anfrage teilt das Kanzleramt WDR und NDR schriftlich mit.
Zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nur gegenüber den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
Der BND verwies in seiner Antwort auf diese Stellungnahme. Nachfragen will unterdessen der CDU-Politiker Patrick Sensburg, Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses. Welche Maßnahmen der BND aufgrund des Berichts bereits getroffen hat, werde man thematisieren, erklärt Sensburg. Allerdings feilt die Bundesregierung schon an einer neuen Rechtsgrundlage für den Bundesnachrichtendienst. Ein Gesetzesentwurf ist schon in den Bundestag eingebracht. Laut Kritikern ein Versuch, die Praktiken des BND nachträglich zu legalisieren.
1,5 Jahre lang war es relativ ruhig in Pakistan, aber jetzt häufen sich die Anschläge. 2 Attentate hat es heute gegeben. Jürgen Webermann.
Der erste Angriff erfolgte in einem Außenbezirk der Stadt Peshawar in Nordwestpakistan. 4 Männer versuchten dort in ein christliches Viertel vorzudringen. Die Sicherheitskräfte konnten die Extremisten aber offenbar rasch stoppen. Wächter, Polizisten und Armee lieferten sich ein Feuergefecht mit den Angreifern. 2 der Männer sprengten sich laut Armeeangaben selbst in die Luft. Die beiden anderen seien erschossen worden. Eine Splittergruppe der pakistanischen Taliban übernahm die Verantwortung für den Anschlag. Wenige Stunden später attackierte ein Selbstmordattentäter in der Stadt Mardan in der Nähe von Peshawar ein Gerichtsgebäude. Pakistanischen Medien zufolge warf er zunächst eine Handgranate und zündete dann eine Bombe. Minderheiten und Anwälte sind in Pakistan immer wieder Ziele von Extremisten, die ein streng islamisches Recht in dem Land durchsetzen wollen. Die Anschläge ereigneten sich einen Tag, nachdem die pakistanische Armee verkündet hatte, im Antiterrorkampf gut voranzukommen. Seit 2014 bekämpft die Armee pakistanische Terrorgruppen in den sogenannten Stammesgebieten entlang der Grenze zu Afghanistan. Peshawar liegt nicht weit von diesen Stammesgebieten entfernt. Die Angaben der Armee sind allerdings kaum zu überprüfen. Die Kampfzone ist für Journalisten praktisch nicht zugänglich.
In gut einer Stunde stimmen die Abgeordneten des spanischen Parlaments mal wieder über Ministerpräsident Rajoy ab. Der ist ja seit der Wahl im Dezember nur geschäftsführender Ministerpräsident und stellt sich heute zum 2. Mal in dieser Woche zur Wahl. Oliver Neuroth aus Madrid.
Es besteht kaum Hoffnung auf ein Ende der politischen Blockade in Spanien. Die Sozialistische Partei bleibt bei ihrer Haltung. Sie will gegen den konservativen Rajoy als Regierungschef stimmen. Das hieße, er bekäme mehr Nein- als Ja-Stimmen, seine Wiederwahl wäre gescheitert. In diesem Fall läuft alles auf eine Neuwahl hinaus. Vizeministerpräsidentin Sáenz de Santamaría nannte das heute einen Schaden für Spanien und für die Demokratie. Sie macht die Sozialisten für die Entwicklung verantwortlich. Ihre Kontrahaltung verursache einen politischen Stillstand, der viel Geld koste. Die geschäftsführende Regierung kann keine Gesetze und keine Reformen erlassen. Die Fristen für eine Neuwahl sind gesetzlich geregelt. Der Termin wäre der 25. Dezember, der erste Weihnachtstag. Damit es soweit nicht kommt, wollen die Sozialisten das Wahlrecht ändern. Die konservative Volkspartei hatte diesen Vorstoß bisher blockiert, gibt aber nun nach, sodass im Fall der Fälle ein paar Tage vor Weihnachten gewählt werden könnte.
Andere Länder freuen sich über eine Steuernachzahlung. Die irische Regierung will dagegen klagen. Vor 2 Tagen hatte die EU-Kommission Apple dazu verdonnert, 13 Milliarden Euro an Steuern in Irland nachzuzahlen. Aber in Dublin will man den Vorwurf der unerlaubten Staatshilfen nicht auf sich sitzen lassen. Die Regierung kündigte eine Klage an. Wie die EU-Kommission darauf reagiert, fasst Karin Bench zusammen.
Die EU-Kommission gibt sich gelassen. Man habe damit gerechnet, dass Irland vor Gericht ziehen werde gegen die geforderte Apple-Steuernachzahlung, sagte eine Mitarbeiterin von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dem WDR-NDR-Studio Brüssel. Der Schritt vor Gericht sei nicht überraschend. Um zu überprüfen, ob die Entscheidung der Kommission auf Fakten basiere, gäbe es schließlich Gerichte, sagte Vestager bereits gestern.
We always have the courts sort of to keep us on a straight line based on facts.
Die EU-Kommission hatte die Mini-Besteuerung von Apple in Irland Anfang der Woche für illegal erklärt und die irische Regierung aufgefordert, bis zu 13 Milliarden Euro von dem US-Konzern zurückzufordern. Dagegen will Irland nun vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und Apple-Chef Tim Cook hatte gestern in einem Zeitungsinterview gepoltert, die Entscheidung der EU-Kommission sei politisch motiviert. Ich glaube nicht, dass die Richter irgendwelche politischen Meinungen oder Befindlichkeiten hören wollen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager.
I don't think the courts will hear any kind of political opinions or feelings.
Sie wollen die Fakten dieses Falls und die werden wir ihnen auch liefern.
They want the facts of the case. And that, of course, is what we have to produce.
Ein Gerichtsstreit zwischen Irland und der EU-Kommission über mögliche Steuerrückzahlungen von Apple wird voraussichtlich Jahre dauern. Und Apple könnte nicht der einzige Fall bleiben. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hält es für möglich, dass Irland auch von anderen multinationalen Konzernen Steuern zurückfordern muss. Auch wenn Vestager offiziell noch keine Firmennamen genannt hat, eine Liste hat sie möglicherweise schon in der Schublade.
IFA steht kurz für Internationale Funkausstellung. Aber mit Funk alleine ist die große Elektronikmesse nur unzureichend beschrieben. 6 Tage lang können sich die Besucher die neuesten Smartphones, Hausgeräte und Fernseher ansehen. Im vergangenen Jahr kamen 240.000 Menschen, dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Johannes Frevel hat sich am ersten Tag umgesehen und umgehört.
Tausende Besucher haben zum Start der IFA das Messegelände in Berlin in Beschlag genommen beim Internet der Dinge. Dazu gehören etwa vernetzte Hausgeräte oder Unterhaltungselektronik, haben Verbraucher sehr unterschiedliche Erwartungen an die digitalen Geräte und Haushaltshelfer.
Ich schaue mir eigentlich mal alles an. Was gibt's Neues auf dem Markt, was gibt's? Und will auch mal ein bisschen was ausprobieren.
Also ein bisschen Hilfe wäre schon schön, muss ich sagen. Ja, also wir haben zu Hause schon so einen Staubsaugerroboter und da bin ich schon sehr begeistert von, muss ich sagen. Also bei 3 Kindern wäre das schon schön, wenn sowas mal kommen würde.
Im Allgemeinen einfach mal schauen. Keine heimlichen Wünsche. Kann ich mir eh nicht erfüllen. Dann brauche ich erstmal 6er im Lotto, um mir das leisten zu können. Ne? Ich liebe immer noch meinen schönen alten Videorekorder und den habe ich immer noch. So, ich hoffe noch eine Weile.
Welche Standards künftig bestimmen, wie das Internet der Dinge vernetzt wird, darum kämpfen etwa Hausgerätehersteller, TV-Anbieter oder die Autobauer mit ihren vernetzten Autos. Bislang können sich diese Geräte untereinander in der Regel nicht verständigen. Die Branche ist also von wirklich intelligenter Verknüpfung der Geräte unseres technischen Alltages noch sehr weit entfernt. Ob sich eines Tages Autobauer, Hausgerätehersteller, die Smartphone-Branche oder ganz andere durchsetzen werden, ist derzeit völlig offen. Daimler-Chef Dieter Zetsche wird bei der IFA erwartet und beansprucht, das Auto soll zum Zentrum des vernetzten Lebens werden und damit Standards bestimmen. Digitalminister Alexander Dobrindt macht Druck, damit das neue Mobilfunknetz der 5. Generation 2020 an den Start gehen kann. Das bietet die Grundlage, die rasant wachsenden Datenmengen wesentlich schneller zu übertragen.
Es geht jetzt darum, dass wir vor allem die Standards auch bei der Datenübertragung setzen. Also 5G als Zukunftsthema ist jetzt besonders wichtig. Wir arbeiten als Ministerium da auch dran, international mit unseren Kollegen, weil jedes Element, das Daten produziert, das vernetzt wird, das produziert Daten. Die Daten müssen transportiert werden. Dafür brauchen wir Standards, dafür brauchen wir Echtzeit-Internet. Und das ist 5G zukünftig auch. Und daran arbeiten wir.
Überschattet wird die IFA-Eröffnung von einem Verbraucherschutzthema. Samsung musste den heutigen deutschen Marktstart seines lange erwarteten Galaxy Note 7 auf der IFA wegen vereinzelt fehlerhafter Akkus verschieben, die beim Laden Feuer fangen. Martin Börner, Samsung-Chef in Deutschland.
Wichtig ist für uns, oberste Priorität hat immer Verbrauchersicherheit. Und wenn es da geringste Zweifel aus irgendeiner Ecke gibt, dann müssen wir uns dem nachgehen. Wir schauen uns das im Detail an. Wir sind herzlich eingeladen, da drüben haben wir die Tische voll damit.
Alle Galaxy Note 7 auf der IFA hat Samsung überprüft. Sie werden dort gezeigt und können risikolos ausprobiert werden.
Vor 2,5 Jahren hat der Rapper Bushido das Album Sonny Black herausgebracht und seitdem steht es auf dem Index. Es sei gewaltverherrlichend und diskriminierend, sagt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn. Auf dem Index heißt, das Album darf nicht an Jugendliche verkauft werden. Dagegen hat Bushido geklagt und das Verwaltungsgericht Köln verkündete heute sein Urteil. Die Behörde hat recht, die Indizierung sei angebracht. Jochen Hilgers.
Die 15 Titel des Albums wertete die Bundesprüfstelle nach dem Erscheinen der CD im Februar 2014 als frauendiskriminierend, gewalt- und kriminalitätsverherrlichend. Durch die Titel ziehe sich sexuelle Demütigung. Rita Zimmermann-Rode, Sprecherin des Kölner Verwaltungsgerichts.
Das ergibt sich vor allem daraus, dass in der CD Gewalt als angemessenes Mittel der Auseinandersetzung propagiert wird und dass Frauen und Homosexuelle diskriminiert werden.
Mehr als 100.000 Tonträger hat Bushido zwar bereits verkauft, die CD Sonny Black darf aber nicht offen im Geschäft ausgelegt, die Titel nicht im Radio gespielt werden. Und dabei wird es vorerst bleiben, da das Verwaltungsgericht der Auffassung der Bundesprüfstelle folgte.
Das heißt, dass vor allem labile und gefährdungsgeneigte Jugendliche durch diese CD in ihrer Erziehung und Entwicklung gefährdet sind.
Bushidos Argumentation, er würde für alle erkennbar fiktive Personen beschreiben und seine Fans wären mit den Eigenarten seiner Lieder vertraut, folgte das Gericht nicht. Das Verfahren wird jetzt eine Instanz weitergehen an das Oberverwaltungsgericht Münster, da eine Berufung ausdrücklich zugelassen wurde. Grotesk bleibt allerdings, dass die Musikvideos zur CD mit 2 Mausklicks im Internet abgerufen werden können. Ohne Sperre, das schaffen auch 8-Jährige mühelos. Die Bundesprüfstelle hat zwar das Indizierungsverfahren durchgeführt, die Verbreitung der Inhalte im Internet zu kontrollieren, liegt aber kurioserweise nicht in ihrem Aufgabenfeld, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Behörde, Petra Meyer.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mittler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.